Was tun, damit die Wirtschaft wächst?
Darüber sprechen wir mit Bernd Westphal, dem Wirtschaftsexperten der SPD-Fraktion im Bundestag. Er erklärt,
warum die wirtschaftliche Lage besser ist, als viele sagen,
dass es kein Streichkonzert im Sozialen braucht, um die Wirtschaft zu stärken,
und wieso die Union ihre überholten Forderungen am besten direkt in ihre Mottenkiste zurückpacken sollte.
Los geht's!
Hallo, ich bin Flora.
Und ich bin Sophia. Und wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion. Und wir sitzen heute im Büro von Bernd Westphal, unserem Experten für Wirtschaft in der Fraktion. Hallo Bernd.
Hallo, grüßt euch. Schön, dass ihr hier seid.
Bernd, derzeit kursiert bei der Wirtschaftslobby und der Opposition die Erzählung von Deutschland als kranken Mann Europas. Damit die Unternehmen wachsen können, sollen sie massiv entlastet werden. Gleichzeitig soll der Druck auf ArbeitnehmerInnen steigen. Sag du uns doch jetzt erstmal zum Einstieg, wie ist denn eigentlich die wirtschaftliche Lage? Wie schätzt du die ein?
Wir haben sicherlich ein globales, schwieriges Umfeld, ausgehend von dem Krieg, den Russland angezettelt hat in der Ukraine, und enorme Auswirkungen auf Energiepreise, auf Energieversorgung, auf Lieferketten. Und das ist natürlich schon für ein Exportland, wo wir darauf angewiesen sind, dass unsere Waren, die wir hier produzieren, auch im Ausland verkauft werden, schon anspruchsvoll. Allerdings muss man sagen, wir haben ein hervorragendes Krisenmanagement mit der relativ neu am Start gewesenen Ampelregierung gehabt in den letzten 2,5 Jahren. Wir haben die Energieversorgung hinbekommen, wir haben die Inflation, die über 6% war, jetzt auf unter 3% gedrückt. Wir haben mit 46 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen stabilen Arbeitsmarkt. Und wir sehen auch, dass ausländische Unternehmen in Deutschland investieren, also ein attraktiver Standort, und kranker Mann Europa kann gar nicht sein. Wir sind die drittstärkste Wirtschaftsnation nach China und den USA. Von daher ist das ein Gerede, was mit der Situation nichts zu tun hat.
Zeichnen Union und Arbeitgeberverbände also deiner Meinung nach ein zu düsteres Bild?
Zu düster sicher. Es gibt Herausforderungen. Die energieintensiven Industrien, die sich ja nicht nur mit hohen Energiepreisen beschäftigen müssen, sondern natürlich mitten in der Transformation stehen, schon auch anspruchsvolle Situationen haben, in den Unternehmen langfristige Perspektiven zu schaffen, Investitionsentscheidungen zu treffen. Das sind sicherlich Dinge, auf die man jetzt in den Unternehmen gucken muss, die auch sichere Rahmenbedingungen aus dem politischen Bereich haben müssen. Darauf muss man sich verlassen können. Und dafür sind wir ja angetreten, auch in der Transformation Standortperspektiven zu schaffen, die zum Beispiel mit dem Angebot erneuerbarer Energien auch eine gute Grundlage haben. In der Stahlindustrie haben wir das mit öffentlichen Mitteln gemacht. Die stellen jetzt um ihre Hochöfen von Koks, Kohl und Eisenerz mit Wasserstoff, mit der Direktreduktionsanlagen, Stahl zu produzieren, der CO2-frei ist. Und genauso mit erneuerbaren Energien gilt das für chemische Industrien und andere Schlüsselindustrien, auch da gute Bedingungen zu schaffen. Und deshalb, ja, es ist anspruchsvoll, aber die Unternehmerinnen und Unternehmer müssen auch ihren Job machen in den Unternehmen, und dafür kann ich sie nur aufrufen.
Ich würde jetzt trotzdem nochmal auf die Zahlen zurückkommen, die ja immer genannt werden. Also die führenden Forschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft deutlich gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt soll in diesem Jahr voraussichtlich um 0,1% nur wachsen. Und für 2025 soll es eine Erholung geben, ein Wachstum von 1,4%. Aber so richtig viel ist das ja auch nicht.
Das ist sicherlich eine Wachstumsschwäche, die auch verbunden ist natürlich mit diesen Unsicherheiten, die ich eben beschrieben habe. Man investiert nur, wenn man langfristig Rahmenbedingungen hat. Allerdings ist Deutschland immer auch ein Hochenergiepreisland gewesen, und wir haben sicherlich auch hohe soziale und ökologische Standards. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr innovative und auch eine gut ausgebildete Arbeitnehmerschaft. Und das führt dazu, dass wir, was Innovation und vor allen Dingen auch Investitionen in Forschung und Entwicklung in den Unternehmen angeht, durchaus eine positive Wahrnehmung haben, dass dort mehr Geld in die Hand genommen wird.
Ich würde jetzt trotzdem noch gerne mal fragen, also wenn die Opposition und auch die Wirtschaftsverbände ja so ein alarmistisches Bild zeichnen, haben Sie dann schlicht Unrecht, oder also was ist da los?
Naja, die nehmen natürlich die Kennzahlen und das, was mit so einer tiefgreifenden Krise, wo ja externe Faktoren dazu geführt haben und nicht schlechte Regierungspolitik, hat natürlich Auswirkungen auf Industrie- und Wirtschaftswachstum. Und da brauchen wir sicherlich Impulse. Wir haben ja mit einigen Rahmenbedingungen, mit dem Wachstumschancengesetz, auch etwas auf den Weg gebracht, dass wir Investitionen in Klimaschutz mehr fördern, dass wir Abschreibungsmöglichkeiten verbessern, dass wir Vor- und Verlustrückträge ermöglichen. Das war mal geplant in größerem Dimension. Das hat Union lange im Bundesrat blockiert und auch die Bundesländer. Es ist jetzt aber gelungen, Kompromiss zu finden, im Bundesrat zu beschließen, und das Gesetz ist jetzt am Start. Es hilft also. Und deshalb muss man da einfach auch mal sagen, ja, die Forschungsinstitute nehmen die Kennzahlen, allerdings sind die Potenziale, die wir haben für zukünftiges Wirtschaftswachstum, durchaus gelegt, und die Wirkung, die wir mit Rahmenbedingungen auf den Weg bringen als Bundesregierung, entfalten erst in den nächsten Jahren ihre Wirkung.
Würdest du sagen, dass diese Prognosen, also das könnte sein, dass das nochmal positiver ausfällt, als es jetzt vorhergesagt wird?
Das könnte durchaus sein. Zumindest ist es optimistisch, was das Statistische Bundesamt jetzt für die ersten Monate veröffentlicht. Zum Beispiel, dass die Automobilindustrie um 5,7% mehr produziert hat als im Vergleichsmonat davor. Und auch die chemische Industrie immerhin auch noch mit über 4% einen Zuwachs hat zu ihrer Produktion im Vergleich zu den letzten Monaten. Und das ist eine positive Entwicklung, wo wir sehen, dass wir auch wettbewerbsfähig sind und die Innovationskraft haben, mit den Produkten am Weltmarkt zu punkten. Man muss allerdings sagen, und wie gesagt, Deutschland hat seinen Wohlstand zum übermäßigen Teil basierend auf Exporten, und die schwächeln natürlich. Deshalb haben wir zum Beispiel großes Interesse, auch weil über 50% unserer Exporte ins europäische Ausland gehen, dass es den Ländern gut geht. Deshalb ist zum Beispiel auch der 9. Juni, die Europawahl, eine entscheidende Wahl für auch eine wirtschaftliche Entwicklung, hier für Stabilität zu sorgen und nicht den Populisten und rechten Parteien dahinterher zu laufen.
Warum genau schwächelt der Export denn?
Naja, das sind natürlich Dinge, wo man Inflation, Kaufkraft in den Ländern sieht und Unsicherheiten. Ich glaube, das sind einfach Rahmenbedingungen, wo man eher das Geld auf dem Sparbuch packt oder irgendwo anders anlegt, als zu investieren, als zu konsumieren. Und da organisieren wir Stabilität, übrigens auch im sozialen Bereich. Das ist ja das, was die Union und die FDP oft fordern, dass man doch jetzt streiken könnte bei Rente und Bürgergeld und anderen Dingen. Das würde aber dazu führen, dass wir 50% des Konsums und der wirtschaftlichen Entwicklung basiert auf heimischer Nachfrage, auf heimischem Konsum, und den würden wir schwächen, und das ist nicht unser Ziel.
Das schrumpfende Wachstum oder die schwächelnde Wirtschaft oder auch die schwächelnden Prognosen. Wir würden das jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr runterbrechen, was das eigentlich für unsere HörerInnen bedeutet. Also die studieren vielleicht oder arbeiten in der Industrie oder machen gerade Elternzeit. Müssen sie sich jetzt Sorgen machen oder was hast du für eine Botschaft für die?
Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Jahrgänge, die jetzt die Schule verlassen, die haben so gute Perspektiven, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden wie nie zuvor. Wir haben ja trotz 46 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland die Situation, dass Fachkräftemangel ein großes Problem ist. Wir haben eine demografische Entwicklung, die dazu führen wird, dass in den nächsten Jahren bis 2035 7,5 Millionen Beschäftigte den Arbeitsplatz verlassen werden, die werden in Rente gehen. Und die zu ersetzen, werden die Jahrgänge, die vor 15, 20 Jahren geboren sind, nicht ersetzen können. Deshalb brauchen wir Zuwanderung. Da ist ja Hubertus Heil auch gut unterwegs, mit seinem Fachkräftezuwanderungsgesetz diese Lücke zu füllen. Allerdings will ich ganz ehrlich sagen, Sorgen. Es gibt ja welche, die sagen, wir haben Angst vor der Zukunft. Also das muss man in Deutschland nun wirklich nicht haben. Wir sind ein sicheres Land, wir haben eine gute Rechtssicherheit, wir haben stabile politische Verhältnisse, wir sind mitten in Europa ein Land, was man mit hohem Respekt und Hochachtung immer beurteilt. Wir haben eine hohe Reputation, wir haben, was die Staatsverschuldung angeht, eine wirklich große Schuldentragfähigkeit. Wir könnten von staatlicher Seite mehr investieren, allerdings gibt es dort die Einschränkung durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil im November letzten Jahres.
Um das nochmal zu erklären, dabei geht es um die Schuldenbremse, die wir einhalten müssen, und deswegen sind wir natürlich bei den Investitionen auch gebremst. Aber auf das Thema kommen wir später nochmal zurück. Wir würden jetzt nochmal weiter darüber sprechen, was für Vorwürfe von Seiten der Wirtschaft kommen. Und zwar sind die ja, also sie haben sich diese Woche auch mit Olaf Scholz getroffen, die großen Arbeitgeberverbände. Und die Kritik ist ungewöhnlich scharf. Also sie gehen den Kanzler ziemlich hart an, sagen, er ignoriert ihre Probleme. Die letzten 2 Jahre seien 2 verlorene Jahre gewesen, hat BDI-Chef Russwurm gesagt zum Beispiel. Ist das normal, dass die Wirtschaft, also ich meine, klar, da gibt es immer einen Gegensatz, die wollen was fordern, die wollen was bekommen. Aber ist das eine ungewöhnliche Schärfe?
Ja, das ist eigentlich ungewöhnlich und ich verstehe Siegfried Russwurm als BDI-Präsidenten nicht, weil er natürlich mit seiner Aussage 2 verlorene Jahre da auf einem völlig falschen Weg ist. Er weiß genau, dass der Krieg, den Russland angezettelt hat in der Ukraine, enorme Auswirkungen hat, also externe Faktoren, damit dann auch, was Energieversorgungssicherheit angeht, eben nicht der Regierung zuzuordnen ist. Und deshalb sage ich nochmal, wir haben ein sehr erfolgreiches Krisenmanagement gehabt, wo diese Regierung sich als 3 neue Partner, die eine Bundesregierung stellen, in der Lage waren, auch die richtigen Dinge auf den Weg zu bringen. Das Land zu stabilisieren, Menschen die Sorge zu nehmen, was gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht. Sicherlich 1 Million Flüchtlinge aufgenommen aus der Ukraine. Und es gibt sicherlich das eine oder andere, wo wir auch besser werden müssen. Ich sage mal, beim Abbau von Bürokratie, von Berichtspflichten, von Genehmigungs- und Planungsprozessen. Das kann sicherlich auch gelenkiger und sportlicher und schneller und einfacher gehen. Allerdings macht man das in konstruktiven Gesprächen und denen hat sich ja der Kanzler nie irgendwie entgegengestellt, sondern ganz im Gegenteil. Also da gab es genug Runden, Transformationen und konzertierte Aktionen im Kanzleramt. Einen sehr engen Dialog mit der Wirtschaft, zuletzt in München, jetzt bei der Wirtschaft, bei ihrem Spitzentreffen. Und deshalb finde ich das unangemessen in der Formulierung, dass Arbeitgeber und Vorstände vielleicht ein Problem haben mit SPD-geführten Bundesregierungen. Das mag ja sein. Ich kann mir nur vorstellen, wenn da Friedrich Merz gesessen hätte, die letzten 2 Jahre im Bundeskanzleramt, da wären wir bei Weitem nicht so gut durch die Krise gekommen.
Könnte eventuell da noch was anderes dahinter stecken, dass man diese Situation jetzt sozusagen politisch auch ausnutzen will, um wirklich so eine wirtschaftspolitische Vision durchzusetzen und die Chance quasi nutzt, um auch an den Sozialstaat ranzugehen und da also quasi eine andere Agenda durchzusetzen.
Das kann ja durchaus sein und es ist politisch sicherlich so, dass das nicht unbedingt eine Nähe zur Sozialdemokratie da erwartet werden kann. Das sind aber Verbandsvertreter, das ist ja Handwerk, das ist ja DIHK, Arbeitgeberverband und der BDI. Und ich will ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das angucke, was einige Unternehmensvertreter auch an Optimismus, an Zuversicht, auch an neu innovativen Produkten auf den Weg bringen und auch investieren. Ich hatte ja gerade ein paar Investitionsaktivitäten von ausländischen Unternehmen in Deutschland vorgestellt. Aber es sind ja auch deutsche Unternehmen, die investieren, die Automobilindustrie zum Beispiel, die durchaus Vertrauen in unseren Staat haben und in unseren Standort, Wirtschaftsstandort. Das ist was ganz anderes an Einschätzung und Bewertung, als hier Verbandsvertreter von der Wirtschaft machen.
Du hast gerade schon angesprochen, dass die natürliche Nähe, nenne ich es jetzt mal, zur SPD von der Wirtschaft vielleicht noch nicht so da ist wie irgendwie jetzt zur Union. Wie würdest du denn so ganz grundsätzlich das Verhältnis der SPD-Fraktion zur Wirtschaft beschreiben? Und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen erzählen, wie oft oder wie intensiv du im Austausch bist und was dir da immer so begegnet.
Also die Arbeitsgruppe Wirtschaft hat ja wirklich mit einer guten Besetzung, mit sehr viel Kompetenz da Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion, die sich um diese Themen kümmern. Die sind ja, ist ja eine sehr breite Themenpalette. Man sagt immer Wirtschaft, es ist Wirtschaftswachstum. Da hängen ja viel, viel mehr Themen daran, wie ist zum Beispiel die Rohstoffversorgung in Deutschland organisiert. Wir brauchen andere Rohstoffe in der Transformation. Dafür brauchen wir Rohstoffpartnerschaften. Wir haben mit der Gesundheitswirtschaft einen Bereich, der oft nicht so im Fokus steht. Wir haben Bereiche, die wir uns angucken, was Handels- und Europapolitik angeht, die sehr wichtig sind für unser exportorientiertes Land, dass wir Zugang zu anderen Märkten bekommen, diese Freihandelsverträge, die da ausgehandelt werden. Das sind alles, wie gesagt, eine breite Themenpalette, die uns natürlich dort auch beschäftigt mit Mittelstand, Handwerk, Industrie in den einzelnen verschiedenen Branchen. Und da ist Deutschland wirklich ein Land, was global an dritter Stelle steht, mit einer Wirtschaftskraft und mit einem innovativen Umfeld, was durchaus positiv bewertet werden müsste. Und das die Frage, was die 207 Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion angeht, ich glaube, die haben alle in ihren Wahlkreisen die Situation, dass sie mit Betriebsbesuchen ja auch was zurückgespiegelt kriegen und sicherlich auch die ein oder anderen Problemlagen geschildert kriegen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir auch in der SPD-Fraktion stärker die wirtschaftspolitischen Themen vielleicht anders bewerten und auch nochmal mehr diskutieren, weil sie auch letztendlich wahlentscheidend sind. Das haben viele Landtagswahlen gezeigt. Die wirtschaftspolitischen Themen haben in der Relevanz durchaus eine höhere Bedeutung, als wir die manchmal beimessen, in der Fraktion.
Du bist ja sicherlich auch viel im Wahlkreis unterwegs bei Betrieben und Betriebsbesuchen. Was für Problemlagen werden dir denn da zurückgespiegelt?
Also als Sprecher der Bundestagsfraktion ist man ja nicht nur in seinem Wahlkreis, sondern bundesweit unterwegs. War letzte Woche erst in Wuppertal und in Solingen und habe auch jetzt hier in Brandenburg und in Sachsen auch viele Besuche jetzt gerade im Vorfeld der Europa- und Landtagswahl durchgeführt. Und das sind meistens drei Punkte. Das erste ist, die Energiekosten sind zu hoch. Das hat nicht unbedingt mit dem Ausbau der Erneuerbaren zu tun, sondern wie vorhin schon geschildert, mit dem Ausbau der Infrastruktur. Also das, was wir an Stromkabeln brauchen, an Pipeline brauchen, an Batteriespeichern, an Wasserstoff-Elektrolyseapparate. Das ist ein Punkt, zu hohe Energiepreise. Der zweite, der immer wieder genannt wird, ist zu viel Bürokratie. Es sind einfach, und da muss man mit dem Kamm mal durch und gucken, ist da was in den letzten 20, 30 Jahren aufgebaut worden? Das kann man ja nicht 2 Jahre Ampelregierung zuschießen, dass man sagt, die haben das jetzt alles verursacht, wäre Unsinn. Ich glaube, jeder sieht, dass sich da was aufgebaut hat, was wir reduzieren müssen, sicherlich auch aus der Erfahrung 2008, 2009 mit der globalen Finanz- und dann Wirtschaftskrise, wo viele Dinge einfach auf den Weg gebracht worden sind, die heute nicht mehr passen. Und der dritte Punkt, der oft genannt wird, ist Fachkräftemangel. Und deshalb sage ich, das wird eine Wachstumsbremse sein, das wird der Flaschenhals sein, wo wir kein Wirtschaftswachstum realisieren können, weil uns die Menschen fehlen. Wir brauchen Zuwanderung, mehr Investitionen in Bildung. Dazu hatten wir heute Morgen eine sehr gute Debatte im Bundestag, dass wir auch dort investieren in den Bereich Bildung. Und das geht von frühkindlicher Bildung bis über Grundschule, bis dann auch weiterführende Schulen, bis hoch zum Studium. Da müssen wir einfach attraktiver sein und denjenigen Menschen, die zu uns gekommen sind, die Integration und Bildungsmaßnahmen nochmal auch ausbauen, damit jeder eine Chance hat, auch hier in diesem Land was zu werden. Und wie gesagt, die Nachfrage an Fachkräften ist sehr hoch. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Viele denken, wenn sie SPD hören, erstmal daran, dass die SPD die Interessen der ArbeitnehmerInnen vertritt. Wie würdest du das Verhältnis der Partei, der Fraktion zu Unternehmen beschreiben?
Also ich habe ja in meiner Funktion als Sprecher für Wirtschaft so viel Kontakte zu Verbänden, zu Organisationen, zu Unternehmen selber, nicht nur hier in Berlin, sondern landesweit. Und da sind wir schon sehr präsent und ich finde auch unsere Kolleginnen und Kollegen in ihren Wahlkreisen, die ja auch immer wieder mit Fragen auf mich zukommen und Kontakte in die Unternehmen vermitteln. Da sind wir schon sehr präsent, sehr zuverlässig, sehr nah dran, auch in dem Empfinden, was in den Unternehmen passiert. Wenn es da der einen oder anderen gibt, der da vielleicht fremdelt, mag das sein, dass man SPD wahrnimmt als die Sozialdemokraten. Das ist ja auch klar, dass wir uns Sozialpolitik kümmern. Aber dass wir Mindestlohn, Rente und Kranken- und Sozialversicherung können, das trauen uns die Menschen zu. Wir müssen auch nach außen sehr souverän und sehr klar kommunizieren, wie wir uns Wirtschaft vorstellen. Und wir haben ja unseren Koalitionsvertrag überschrieben mit mehr Fortschritt wagen. Fortschritt heißt nicht nur sozialen Fortschritt und auch nicht nur technischen Fortschritt, sondern auch, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, in dem Standort mehr Investitionen. Und das ist etwas, wo wir vor 160 Jahren entstanden, aus der Industrialisierung, sehr nah immer auch an Industrie waren, aber zukünftig auch mehr den Fokus darauf richten müssen, was entsteht eigentlich neu. Im Bereich der Digitalisierung, im Bereich künstlicher Intelligenz, das sind neue Geschäftsfelder, die vielleicht auch noch mal mehr Bedeutung, mehr Beachtung finden können von uns. Ansonsten finde ich, ist die SPD über die Gewerkschaften, über die Betriebsräte, über Mitbestimmung immer so nah dran. Übrigens kontinuierlicher als mancher Vorstand, der nach ein paar Jahren wechselt.
Also kein Gegensatz.
Nein, Gegensatz auf gar keinen Fall. Also ich meine, die Sozialdemokratie hat ja auch mit den Wirtschaftsministerinnen und Ministern, die wir in der Vergangenheit haben, durchaus tolle Impulse gesetzt für unseren Wirtschaftsstandort.
Die Opposition und die FDP sehen die Lage ja ähnlich schlecht wie die Wirtschaftsverbände und gründen darauf auch ihre wirtschaftlichen Forderungen. Du hast heute Morgen in deiner Bundestagsrede, bist du auch darauf eingegangen. Dabei geht es vor allen Dingen um die Senkung von Unternehmenssteuern, aber auch Verschärfungen, Sanktionen beim Bürgergeld beispielsweise. Ist es das, was die Wirtschaft jetzt wirklich braucht?
Nein, es ist, also ich höre keinen aus der Wirtschaft, der daran Kritik hat. Sicherlich kann man beim Bürgergeld, und da sind ja nicht nur mit der Erhöhung des Bürgergeldes die finanziellen Mittel gut ausgestattet worden, die auch notwendig sind. Da gibt es ja nun auch klare Dinge, was das Existenzminimum angeht, verfassungsrechtlich. Und da sind ja auch implementiert in den jetzigen Regelungen des Bürgergeldes, dass auch die Anreize, wieder in Arbeit zu kommen, wesentlich intensiver sind, persönlicher, mit einem klaren Fokus, wie sich jemand weiterentwickeln kann, weiterbilden kann, dass er dann auch dauerhaft einen Arbeitsplatz kriegt. Was die Ausstattung angeht, vielleicht muss man noch mal genau gucken, wie die Arbeitsanreize, ob man die nicht noch verbessern kann. Also diejenigen, die wirklich nicht arbeiten wollen, aber es könnten eigentlich, damit es da keinen Missbrauch gibt. Allerdings das, was die Parteien dort fordern mit Steuersenken, muss man auch immer sagen, bitte macht einen Vorschlag, wie das finanziert werden soll. Ich bin nicht bereit, das gegeneinander auszuspielen. Wir werden nicht das Streichkonzert im sozialen Bereich machen, ganz im Gegenteil. Das würde gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch das, was wir wollen, mit mehr Bildungschancen gefährden. Und deshalb wird das nicht funktionieren. Und Steuersenkung für Unternehmen, also so pauschal mit der Gießkanne. Die FDP will ja für die Besserverdienenden den Solidaritätszuschlag abschaffen. Das wären dann die Reichen, die wir noch reicher machen. Ich hätte eher den Ansatz, dass die Unternehmen, die investieren, denen bessere Abschreibungsmöglichkeiten und Zuschüsse zu geben, die hätten dann wirklich einen Effekt, dass wir die belohnen, die auch investieren. Und das ist mit den Vorschlägen, die da gemacht worden sind, nicht zu machen.
Das sozusagen die Idee bei der Opposition und auch bei der FDP ist ja, dass ein guter Sozialstaat und eine florierende Wirtschaft ein Gegensatz sind. Kannst du das entkräften?
Ja, das ist nie Gegensatz, sondern natürlich brauchen wir eine gut funktionierende Wirtschaft, um auch eine finanzielle Basis zu schaffen, die mit Steuereinnahmen uns überhaupt erst die Grundlage schafft, auch einen politischen Gestaltungsspielraum durch diese Finanzen herzustellen. Auf der anderen Seite sind genau diese Sozialleistungen ja notwendig, um erstens Menschen zu befähigen, qualifiziert im Arbeitsprozess dann auch ihren Job machen zu können. Und auf der anderen Seite sind es ja öffentliche Investitionen, die wir tätigen, auf deren auch wirtschaftliche Aktivitäten sich aufbauen. Zum Beispiel ein gut funktionierendes Mobilfunknetz, eine gut funktionierende Logistik mit Schienen- und Straßenverkehr. Und das sind Dinge, die wir auch mit in die Waagschale werfen müssen und vor allen Dingen auch Rechtssicherheit in einem Staat, auf den man sich verlassen kann, eine gut funktionierende Verwaltung. Da gibt es sicherlich Verbesserungsbedarf und auch noch mehr Fortschritt, der da nötig ist. Aber grundsätzlich kann man nicht das gegeneinander ausspielen, sondern wir sind nicht trotz, sondern wegen sozialer Leistungen und Mitbestimmung und guten Umweltschutzstandards ein guter, attraktiver Wirtschaftsstandort.
An die Hörerinnen jetzt einmal kollektives Nicken am Tisch. Das war ein schöner Satz. Ich würde gerne nochmal auf die Union zu sprechen kommen, die jetzt ja überall unterwegs ist mit, wir brauchen mehr Überstunden, wir wollen ein höheres Renteneintrittsalter, es braucht wieder Lust auf Leistungen, Steuersenkung für Unternehmen. Das erinnert ja sehr stark an die 90er Jahre irgendwie. Kann man damit wirklich die Herausforderungen von heute und auch von den nächsten Jahren angehen? Oder betreiben die da eigentlich nur unter dem Deckmantel einer schwächelnden Wirtschaft eigentlich ihr eigentliches Ziel, den Sozialstaat abzubauen?
Aber das ist ja schon ein ziemlich schräges Menschenbild, was man da hat, dass man unterstellt, Menschen sind faul. Und ich weiß nicht, wie das aus der katholischen Soziallehre, das fehlt vielleicht einigen, da mal ein paar Nachhilfestunden zu nehmen in der Unionsfraktion, die ja im Namen trägt. Das ist ein Menschenbild, was unterstellt, Menschen würden zu wenig und arbeiten und würden sich da ausruhen. Es gibt Schicksale, die einem im Leben passieren kann und da ist der Sozialstaat für da, diesen Menschen zu helfen. Wie gesagt, ich bin durchaus bereit zu gucken, wie man auch Anreize schafft, noch mehr in die Arbeit zu gehen, aber würde keinem unterstellen, dass er da groß ausnutzt. Es gibt immer einen Prozentsatz, der da vielleicht auch in Frage kommt, das zu missbrauchen. Aber grundsätzlich finde ich, unser Sozialstaat ist gut und hilft auch dabei, Menschen zu motivieren, leistungsfähig zu sein. Und auch das, was wir dort hören von Union und auch von FDP teilweise, das sind Dinge aus der Mottenkiste, das ist konservative, zurückgewandte Politik. Die wollen ja zum Beispiel auch in die Kernenergie einsteigen. Also das ist etwas, glaube ich, was wir in Deutschland schon jetzt entschieden haben und auch befriedet haben als Thema. Und daran sieht man, das sind keine innovativen neuen Ideen, sondern das sind eher Dinge aus der Mottenkiste.
Jetzt würden wir gern nochmal auf unsere Rezepte zu sprechen kommen. Jetzt haben wir ja ziemlich viel über die anderen gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was die Ampel denn bisher getan hat für die Wirtschaft und was noch kommen könnte.
Also der klare Vorteil für den Wirtschaftsstandort Deutschland wird sein, ein verlässliches, bezahlbares Angebot von erneuerbaren Energien zu haben in Zukunft. Auf diesem Weg sind wir. Wir haben enorme Ausbaupfade für erneuerbare Energien. Wir bauen jetzt das Wasserstoffkernnetz, eine wichtige Infrastruktur zur Versorgung von Wasserstoff der Standorte auf. Wir werden mit Elektrolyseapparaten gucken, dass wir dann auch selbst erzeugen, aber auch importieren. Also auch dafür die Infrastruktur mit LNG-Terminals, die wir nicht nur für Gas, sondern zukünftig auch für Ammoniak und Methanol, also Wasserstoffderivate brauchen. Und wir haben enorme Investitionen auch in Forschung und Entwicklung, auch das, was wir an Digitalisierung sehen, an einem innovativen Umfeld, wo zum Beispiel auch sowas wie künstliche Intelligenz entsteht hier in Berlin. Habe ich gestern besucht, eine wunderbare Plattform, wo auch Industrieunternehmen gematcht und zusammengebracht werden mit innovativen Digitalisierungselementen und die sicherlich helfen werden. Was haben wir noch gemacht? Wir werden jetzt die Klimaschutzverträge, also diese Carbon Contract for Difference, das sind diese Verträge, die über 15 Jahre laufen, die Unternehmen die Risiken teilen, wo der Staat einen Teil des Risikos übernimmt bei der Transformation in Klimaneutralität. Wir haben die IPCEI-Projekte auf den Weg gebracht, das sind die an den Stahlstandorten. Und wir werden auch, was die Entlastung angeht, im Stromsektor dafür sorgen, mit mehr erneuerbaren Ausbau und auch mit den Reservekraftwerken, die wir jetzt haben, mit den Ausschreibungen von Gaskraftwerken mehr Angebot von Strom schaffen und damit Preise reduzieren.
Was würde die SPD-Fraktion denn gerne noch machen, wenn sie das alleine entscheiden könnte?
Also wir haben ja eine klare Beschlusslage als SPD-Bundestagsfraktion mit der Partei im Übrigen, wo wir sagen, wir wollen einen Industriestrompreis als Brücke. Das ist jetzt auch haushalterisch nicht zu finanzieren, aber das ist etwas, wo wir bei dem Ausbau der Infrastruktur, die wir eben beschrieben haben, nicht den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich glaube, der ist wirtschaftlich, der zeigt auch Preisreduzierung. Das ist die Investition in die Infrastruktur und die müsste man wo als Generationenaufgabe, aber 2-3 Generationen braucht, um das zu finanzieren, müssten wir das strecken. Und das machen wir jetzt mit dem Amortisationskonto. Beim Wasserstoffhochlauf zum Beispiel, wo man eine Infrastruktur aufbaut, wo es noch keine Kunden gibt, die dann erst nach und nach kommen, wo man im Grunde Investitionen, die jetzt fällig werden, auf die nächsten Jahre verteilt. Und das brauchten wir auch bei den Stromleitungen und bei anderer Infrastruktur. Ansonsten ist der Standort Deutschland, wie gesagt, stabil und gut. Und der Kanzler fliegt ja jetzt am Samstag auch nach China. Er wird dort auch mit einem wichtigen Handelspartner gucken, dass wir dort auch weiterkommen in Innovationen und Handel und Handelsschranken abzubauen, damit das auch möglich ist in Zukunft. Und da sind alle Möglichkeiten gelegt, auch für eine florierende Wirtschaft in der Zukunft.
Weil du gerade meintest, Industriestrompreis geht haushalterisch nicht. Diesen Satz, dass etwas haushalterisch nicht geht, den hört man ja in den letzten Wochen oder seit Wochen ziemlich häufig. Ja. Da sind wir bei einem unserer aktuellen Lieblingsthemen, nämlich der Schuldenbremse. Da haben jetzt ja selbst die Wirtschaftsweisen kürzlich gefordert, die Schuldenbremse zumindest ein wenig flexibler zu gestalten. Ja. Hast du daraufhin jetzt vielleicht doch noch ein bisschen Hoffnung, dass wir in dieser Legislatur da noch ran können?
Also ich weiß nicht, ob wir als Ampel die Kraft aufbringen, eine Reform auf den Weg zu bringen, wo man entweder in der Reform der Schuldenbremse selber, da bräuchten wir vielleicht auch die Opposition dazu, wenn es grundgesetzliche Änderungen gibt oder ein Sondervermögen, was nicht nur für die 100 Milliarden für die Bundeswehr, sondern auch vielleicht einen Fonds auflegen, ein Sondervermögen für die Transformation. Dann gibt es aber auch außerhalb des Bundeshaushaltes Möglichkeiten, das zu finanzieren. Wir haben einen Deutschlandfonds gefordert, wo wir sagen, es gibt dort auch privates Geld, was man akquirieren kann, wo man als Hebel staatlich abgesichert Möglichkeiten schafft, auch privates Geld für Investitionen in Infrastruktur zu mobilisieren. Da muss man einfach kreativ sein. Ich glaube, es gibt außerhalb des Bundeshaushalts Möglichkeiten, das zu machen. Innerhalb des Bundeshaushalts glaube ich nicht, denn da werden die Haushaltsberatungen ja in den nächsten Wochen beginnen für den Haushalt 2025, schon sehr anstrengend werden. Das kann ich mir zumindest vorstellen, dass wir da alle Kraft brauchen, auch in der Koalition, dass wir da jetzt was Vernünftiges hinkriegen.
Und außerhalb des Haushalts siehst du Chancen, dass da noch was geht?
Absolut.
Mit der FDP?
Ja, aber warum nicht? Ich meine, das ist ja durchaus ein liberaler Gedanke, dass man privates Kapital, was Anlagemöglichkeiten sucht, und wir haben eine ziemlich hohe Sparquote und es gibt Pensionskassen von Unternehmen, die Anlagemöglichkeiten suchen. Das muss ja nicht global irgendwo in welche Projekte reinfließen, sondern man kann das ja hier auch zum Ausbau der Infrastruktur, zur Digitalisierung, in Venture Capital, also Wagniskapital fließen. Und dafür Rahmenbedingungen zu schaffen, da ist der Finanzminister in der Pflicht, auch mal ein paar kreative Elemente zu entwickeln, wie das halt auch zu organisieren ist, ohne haushalterisch belastend zu wirken, ohne dass man die Schuldenbremse angreift. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man das hinkriegt.
Wie groß schätzt du den zusätzlichen Investitionsbedarf für die öffentliche Infrastruktur ein? Also über welche Summen reden wir da, die es jährlich bräuchte zusätzlich?
Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Ich schätze mal, 50 Milliarden pro Jahr wären eine realistische Größe, die man zusätzlich bräuchte. Und man muss sich ja an dem Punkt immer die Frage stellen, was kostet das eigentlich der Volkswirtschaft und der Gesellschaft, wenn wir nicht investieren? Das ist der Aspekt dabei, der immer wieder auch bewertet werden muss. Wenn diese fehlenden Investitionen, die wir jetzt haben, nicht realisiert werden, nimmt das uns auch Optionen für Wirtschaftswachstum der Zukunft.
Also, wenn ich das mal zusammenfasse, du bist recht optimistisch, trotz aller Hürden auch innerhalb der Koalition, dass da noch irgendwas geht.
Ich bin immer ein optimistischer Mensch. Ich komme aus dem Bergbau und mein Großvater hat immer gesagt, wir haben alles außer Geld und Angst. Und Sorge muss man hier nicht haben in diesem Land. Wir sind in einem stabilen Land. Wir haben gute Voraussetzungen, gute Startchancen für viele innovative, neue Tätigkeiten. Es gibt viele Kinder, die wir heute einschulen, die in Berufen arbeiten werden, die wir heute noch gar nicht kennen. Und deshalb eine Offenheit für neue Technologien, nichts verhindern, sondern interessiert sein an neuen Dingen. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass das gelingt.
Vielen, vielen Dank. Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort.
Ja, vielen Dank auch von mir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir danken wie immer auch euch ZuhörerInnen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn noch sehr gerne oder empfehlt ihn weiter. Ihr findet diese und alle weiteren Folgen in eurer Lieblings-Podcast-App unter Lage der Fraktionen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.